Samstag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 84 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Dienstag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 84 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Grüß dich Jochen.
Ich habe viel zu tun, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Es klafft eine große Lücke, die werden wir heute schließen mit einer neuen Folge. Sorry erstmal dafür, dass wir nicht verlässlich jede Woche rauskommen, es ist so.
Naja, wir machen das ja beide nebenberuflich, weißt du, man muss ja auch irgendwo Geld verdienen, weißt du, und man muss dann Zeit haben. Und ich war auch relativ viel unterwegs, weißt du, jetzt ist ja Ende der Schonzeit, bis zum letzten Tag der Schonzeit, also bis zum 14. Februar durften wir hier noch den Zandern und Hechten nachstellen. Und
bist
den
du traurig?
Ja, aber andersrum, was die Fische brauchen, auch mal Ruhe und sollen jetzt in Ruhe ableichen, ist alles schon in Ordnung. Weißt du? Und jetzt gucken wir, der Frühling steht vor der Tür. Wir haben heute endlich mal einen schönen Tag hier in Nordfriesland. Weißt du? Gestern war ja immer noch bedeckt und jetzt aber scheint die Sonne und du mal so ein Wetter, jetzt an die Au zu fahren oder an den See zu fahren, wenn du Ruhe hast, was und dann eben mit der Friedfischroute abgestippt, gefiedert oder ähnliches. Und du merkst, die Natur erwacht, du siehst die Vögel balzen und das ist, also ist auch was Schönes.
Was machen die Raubfische jetzt gerade? Womit sind die jetzt beschäftigt?
Ja, also wie gesagt, die bereiten sich aufs Laichgeschäft Geschäft vor und das ist natürlich was, auch wieder so eine Geschichte. Es ist ja von Bundesland und von Verein zu Verein gibt es unterschiedliche Schonzeiten. Es gibt eine gesetzliche Schonzeit. Zeit. Die früher ging früher immer vom 1. Januar bis zum 1. Mai. 1. Mai war Saisonauftakt zum Hechteangeln. Mittlerweile ist es so, weißt du, dass der Hecht zwar früh laicht, also die werden jetzt sich mit dem Laich beschäftigen, nicht? Also ziehen in die flachen Uferregionen, um da zu laichen. Weißt du, meistens sind die Männchen, das sind ja bei den Fischen, bei den Hechten immer die kleineren. Die warten jetzt auf die großen Hechtmuddis, um die dann da natürlich zu befruchten. Da kann ich dir sagen, Jochen, ich war vorige Woche ein paar Tage in den Niederlanden. Die haben eine andere Schonzeit als wir. Da beginnt die offizielle schon erst am 1. März, also jetzt auch schon. Aber die dürfen nach wie vor auch im März noch mit Kunstköder angeln. Und eine absolute Schonzeit, Kunstköder-Schonzeit, beginnt dort erst ab 1. April. Nicht? Und die Hechte, wie gesagt, die sind jetzt im Laichgeschäft beschäftigt. Und wir haben da so eine Hecht-Profi-Liga gefischt. Also 5 Teilnehmer haben da an 3 Tagen miteinander, gegeneinander geangelt. Du und also Jochen, du kannst mal sehen, in den Niederlanden ist es Vorschrift. Du musst jeden Hecht zurücksetzen. Du musst. Bei uns musst du jeden Dot knobbeln und du musst jeden Hecht zurücksetzen. Den bezeichnen sie als die Polizei des Wassers. Der sammelt kranke, nicht lebensfähige Fische weg und soll eigentlich im Gewässer halten bleiben. Und da hat, ich habe dann ja die Teilnehmer begleitet, der Schiedsrichter, da hat ein Teilnehmer am ersten Tag dieses Wettbewerbs, Jochen, 14 maßige Hechte gefangen.
Maßig bedeutet?
Also größer als 50 Zentimeter. Ne? Also er hatte einen Schnitt von über 80 Zentimeter. Und das an einem Tag. Ein Angler
alleine. Nur ein Angler?
Ein Angler alleine 14. Das ist für unsere Gewässer hier unvorstellbar. Nicht? Also,
ist das denn für ein Gewässer gut, wenn so viele Hechte da drin rumschwimmen?
Du, die sagen, die Natur regelt sich selber. Der Stärkere überlebt, was weißt du, und das war natürlich, der hatte das Glück, Jochen, der hat erkannt, dass die Hechte schon ins Flache ziehen, nicht? Und der hat an so einem Platz, weißt du, wo die jetzt auf die Weiber oder Frauen oder Hechtdamen warten, ne, waren überwiegend Männchen, die da rumgelungert sind, weißt du, und das war wohl so ein Sammelplatz, wo bekannterweise wahrscheinlich die Weibchen nachher hinziehen, wenn sie laichreif sind, und dann kannst du ja manchmal da so 3, 4, 5 so Spritzer um so eine Hechtdame rumschwerenzeln und warten, bis sie ihre Eier ablegt, um die dann zu befruchten, weißt du, die spritzt dann den Samen darüber, und das ist jetzt eben die Phase von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich, und ich vermute, das war so ein Hochzeitsplatz, auf Deutsch gesagt, was so, an dem die sich da gesammelt haben.
Oder es war immer der gleiche?
Nein. Das kann auch vorkommen. Das beißt auch oft mal, ein Hecht auch zwei- oder dreimal. Also da geht es ja wieder los mit Schmerzen empfinden oder Ähnlichem. Also es ist so, dass wir schon zwei Hechte, also die gleichen Hechte an einem Tag gefangen, die sehr markant sind, die du da unterscheiden kannst. Also das kommt vorher. Also die sind schon mal richtig giftig. Achso, jetzt fährt, guck mal, so ein schönes Wetter haben wir. Meine Sonnenschutz fährt schon zu hier im Wintergarten.
Ja, man hört so ein kleines Geräusch, ein Motorgeräusch, zack, und jetzt sind wir überdacht.
Genau, ne? Ja, das heizt unheimlich auf. Also der Wintergarten hier, was beheizt mein ganzes Haus jetzt mit der Sonne. Das ist schon, also hier hältst du nachher gar nicht allein drin aus. Dann musst du schon ein paar Türen und Fenster aufmachen. Ne?
Also es waren aber nur fünf, habe ich das richtig verstanden?
Fünf Angler.
Fünf. Ja. Und sind das dann so Profis, die dann damit richtig Asche verdienen und die, also die große Stars sind?
Diese große Stars, was ich. Das ist ja immer relativ, aber die sind alle von Firmen gesponsert. Also es gibt ja diverse Angelgerätehersteller und die suchen sich dann junge, talentierte oder auch alte, erfahrene Angler, weißt du, die sie dann eben bezahlen oder die dann Honorar kriegen oder ähnliches, was, und die vertreten dann die Interessen der Firma und angeln mit deren Produkten. Mhm. Ne? Guck mal, der jetzt, was, der hat den 14 Hechte gefahren mit dem gleichen Köder, der wird dann natürlich schön an der Kamera präsentiert und dann ist das der Traumköder und du weißt, wie das ist. Das ist wie Werbung, die Leute sind locker, also werden die Dinger gekauft, weißt du.
Gibt es Zuschauer dann da?
Naja, nur sporadisch, ne, aber offiziell nicht. Also wie gesagt, jeder Angler kann sich seinen Platz selbst aussuchen in den Niederlanden, was so im Umkreis von 100 Kilometer oder ähnliches. Und die Vorschrift ist nur, am ersten Tag muss es ein Stillwasser sein, am zweiten Tag ein Fließwasser, am dritten Tag freie Wahl. Dann kannst du ja in die Polder gehen, du kannst an See gehen, da ist ja Wasser. Also die Niederländer haben ja Wasser ohne Ende, da ist ja die Wahl der Qual.
Und jeder kriegt dann einen Schiedsrichter dann gestellt?
Nein, ich bin der General.
Aber du musst immer von Angler zu Angler fahren, selbst wenn die 100 Kilometer auseinander
sind? Nein, also ich kommentiere das ja auch, was bei jedem Angler ist auch ein Kameramann dabei, der das filmisch festhält. Und ich gucke dann, weißt du, wer Erfolgsaussichten hat oder in der Regel bleibe ich den letzten Tag dann bei dem Führenden, ob es nochmal einen Stellungswechsel gibt oder ähnliches. Dann, wenn die nicht zu weit auseinanderstehen, dann fahre ich da auch mal von einem zum anderen. Aber in der Regel begleite ich immer ein und kommentiere das Geschehen, weißt du, weil am letzten Wettkampftag, wenn man es so nennen darf, kriegen die keine Informationen. Also du weißt nicht, ob das jemand anders sich nach vorne gekämpft hat. Und du kannst ja, zu Masse ist ja nicht gleich Klasse. Es werden immer nur fünf Fische der Art gewertet. Ne? Also wenn du jetzt 14 Hechte fängst und die sind im Schnitt alle 80 Zentimeter, ne? Und da fängt einer fünf, davon ist einer über einen Meter und einer 90, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ne? Also man kann sich da eigentlich nie sicher fühlen, ne? Wer vorne liegt oder wer nicht. Dann, ne?
Aber da ging es nur auf Hecht?
Nur auf Hecht, ne?
Und dann gibt es auch eine Liga, wo es dann auch andere Fischarten
gibt? Ja, dann gibt es eine Thunder-Profiliga, eine Barsch-Profiliga, eine Deadbait-Profiliga.
Aber ist denn dann auch ein Profi, gibt es ein Hecht-Profi, der aber auch gleichzeitig Profi für einen anderen Fisch ist?
Ja, oder zum Beispiel, weißt du, da war ein Angler, der sich selbst als Hecht-Profi bezeichnet, der hat im folgenden Jahr die Zander-Profiliga gewonnen. Ah. Nee, also Jochen, da ist natürlich auch der Glücksfaktor, was so die Platzwahl. Guck mal, derjenige, der diesen Platz jetzt gefunden hat mit den vielen Hechten, ne? Das ist nicht jeden Tag so. Weißt du? Andere haben am Gewässer haben sich schwer getan, einige haben am ersten Tag vielleicht gar nichts gefangen. Nee, das kannst du nicht generell sagen. Also da gehört auch natürlich Gewässerkenntnis und die Erfahrung. Guck mal, die Leute hier alle, die in der Regel hier unten am Niederrhein wohnen oder alles weiter südlich, die angeln ja fast ausschließlich in den Niederlanden. Die kennen jeden Fluss, jeden See, jede was, und haben natürlich auch ein Netzwerk, was so Bekannte sagen, denn du im Augenblick beißt das gut in der Waal oder es beißt im Niederrhein oder es beißt in der, weiß ich, wo du dann hinfahren kannst. Das gibt's also so viele Möglichkeiten. Und die Platzwahl ist oft auch entscheidend, ne? Wenn du so einen Hotspot hast, der dann liefert, ist in Ordnung. Was, und wo keine sind, kannst keine fangen. Ne? Also guck mal, du siehst draußen, stehst du ja am Wasser und guckst auf die Wasseroberfläche und musst dann eben versuchen, denken wie so ein Hecht. Und dann musst du eben im Hinterkopf haben, Mensch, wir haben jetzt ein paar schöne warme Tage gehabt, die Hechte haben schon mal Lust, sich zu vergnügen. Also wo laichen die? Wenn nicht, wenn sie laichen, dann, die brauchen ja irgendwie Plätze, wo sie den Laich abstreifen können. Also die stehen nicht irgendwo im Freiwasser, sondern suchen dann irgendwie Schilfbewachsene Buchten, flache, sandige Strände mit dunklem Untergrund, weißt du, wo sich das Wasser schneller erwärmt. Ne? Das sind so die Vorteile, die man dann so mit beachten muss.
Dunkler Untergrund ist gut für die
Dame. Ja, wenn die Sonne drauf scheint, weißt du, und da ist ein dunkler Untergrund, weißt du, und schön, das erwärmt sich ja schneller, das Flachwasser. Das kannst du hier wohnen vom Wattenmeer, wenn den ganzen Tag die Sonne aus Watt knallt. Ne? Und dann ist das Wasser wesentlich wärmer, als wenn du über den Tag Flut hattest, weißt du, und die kommt nicht auf die Watten drauf, die Sonne. Ne?
Ach so, das sind auch so Dinge, auf die man als Angler achten kann.
Ja, ja, absolut. Aber das sind so Erfahrungswerte, nicht? Und die Leute, die da starten, Jochen, also die können alle angeln. Also da musst du von ausgehen, weißt du. Das ist auch kein Honiglecken, 3 Tage, 10 Stunden zu angeln.
10 Stunden?
Ja, dann noch ans Gewässer fahren, dann wieder nach Hause fahren, dann noch mit der Köder vorbereiten und. Also das sind schon harte Tage.
Nicht? Würdest du es mit denen aufnehmen?
Nein. Nein. Auch körperlich nicht, Jochen. Also die, weißt du, die springen da über die Steinbuhnen. Weißt du, ich muss gucken mir jeden Stein an, bevor ich da drauf trete. Weißt du, die flitzen über die Steine. Ich habe Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Weißt du, guck mal, die laufen da. Teilweise, der eine Teilnehmer hatte 14 Routen im Auto. 14 Angelrouten.
Ist doch Quatsch, oder?
Natürlich. Du musst Vertrauen in dein Gerät haben. Und aber also für die Unterschiede, guck mal, zum Beispiel derjenige, der die ganzen, also so viele Hechte gefangen hat, der hat mit relativ kleinen Ködern geangelt. Andere fischen dann wieder, weil sie gerade große Hechte fangen wollen, mit richtig großen Big Baits heißt das denn, was so, also große Köder, die haben ja teilweise Gummifische, die sind 20 Zentimeter lang und größer. Wenn die ins Wasser klatschen, dann meinst du, da fällt irgendwo ein Kuh ins Wasser oder ein Kalb, also so platscht das dann, ne, wo die Fische aufmerksam machen und viele angeln mit so einem Jerk. Also wichtig ist ja eigentlich jetzt, das Wasser ist ja noch nicht richtig warm. Wir haben vielleicht eine Wassertemperatur von 4-5 Grad. Ne? Mhm. Dann musst du, das ist das A und O, den Köder langsam führen. Richtig langsam führen und das kannst du mit so einem Jerk, was der schwimmt, den haust du dann immer, dann twitcht man so mit der Rute und haucht den Leben ein und der schwimmt dann so beheblich durchs Wasser, also imitiert natürlich einen kranken Köderfisch oder eine kranke Beute und da knackt der Hecht dann drauf, wenn du Glück hast. Ne?
Ich habe Hechtvideos gesehen und ich bin fasziniert von diesen Fischen, wie groß deren Maul, also wie unter Wasser, wie riesig die das Maul öffnen und dann diesen Unterdruck und dann die ganzen Fische einsaugen.
Ja, ja.
Also, die saugen alles ein, was davor schwimmt.
Ja, und wie blitzartig, was ich sage. Ja, weißt du, der Hecht ist ja ein Standfisch. Ne? Der steht auf seiner Position, steht da vor sich hin und wie so ein Baumstamm im Wasser. Und auf einmal schießt er mit einer Geschwindigkeit, weißt du, und auf seine Beute und saugt die ein. Die meisten wissen ja, der beißt. Ne? Der saugt, der hat so einen Unterdruck, weißt du, der saugt die Dinger da ein, dass das die dann in der Regel auch keine Chance haben. Ne?
Aber das Blöde am Hecht, und das deshalb ist es nicht mein Zielfisch natürlich, weil den kannst du nicht auf den Grill schmeißen, der hat zu viel Gräten.
Ja, naja, guck mal, es gibt ja, es gibt eine Schnitttechnik, sag ich mal, also der 5-Schritte-Schnitt, da kannst du den Hecht halbwegs grätenfrei filetieren. Ne? Also, dass man zum Beispiel das Schwanzende hat überhaupt keine Gräten, wenn man das weiß, ne? Also vom Afterloch nach hinten, dann hat nur die Mittelgräte und gefährlich sind ja natürlich beim Hecht die Y-Gräten. Du, mein Fisch, das ist auch nicht, man im Zweifelsfalle kann man ja mal Fischfrikadellen von machen. Aber wie gesagt, in den Niederlanden ist keiner Hecht, die müssen jeden Hecht zurücksetzen. Und bei uns, guck mal, also ich weiß, dass zum Beispiel aus Hechtfilet hier Frikadellen oder Buletten gemacht werden. Und ich habe auch schon Hechtfilet gegessen, also das lässt sich wunderbar braten und ähnliches. Der Hecht hat ja so ein bisschen Eigengeruch, weißt du, der ist auch so schleimig. Ne? Also mein Fisch ist das auch nicht, aber ein Angel, der kämpft ja vehement und wie gesagt, ist eigentlich Zielfisch Nummer 1. Ich weiß, wenn du früher, Jochen, als ich noch junger Mann war und noch wir noch mit lebendigen Köderfisch angeln durften und du hast einen Meterhecht gefangen, dann warst du der ungekrönte König. Mhm. Also das war das Ziel jeden Anglers, mindestens einmal im Leben Meterhecht zu fangen. Das ist heute an der Tagesordnung. Mhm. Die Hechte wachsen schneller ab, weil das Wasser, wir haben keine kalten Winter mehr und ähnliches. Das ist für die Angler ohne weiteres möglich. Ne?
Ein kurzer Abstecher. Ich war letztens, habe ich einen Bericht gemacht über die Rückkehr der Störche in Schleswig-Holstein. Mhm. Und da war ich bei einem Storchenvater, der sich um diese Störche kümmert und die auch füttert. Mhm. Und er hatte eine ganze Kühltruhe voller Fisch, die Angler gebracht haben. Und da hatte ich die Brücke zu dir geschlagen, weil du mir genau das mal erzählt hast, dass wenn ihr so Stippfischen macht oder Wettbewerbe, dass dann auch manche Sachen dann einfach zu als Tierfutter verwertet wird. Ne?
Absolut. Also die sind da richtig heiß drauf. Weißt du, wir haben ja, wir müssen ja nach unserem Tierschutzgesetz, Jochen, dürfen wir ja nicht zum Vergnügen angeln. Mhm. Du musst immer einen vernünftigen Sinn haben.
Und, deswegen, und das ist ein vernünftiger Sinn.
Ja, ja, absolut. Das ist absolut. Also der Fisch wird verwertet. Also du musst ihn essen oder der Verwertung zuführen. Und deswegen hat zum Beispiel mein Verein 2 große Gefriertruhen. Wir machen dann ja auch nochmal, also früher haben wir Wettangeln gemacht, das dürfen wir heute nicht mehr. Das ist dann Traditionsfischen oder Hegefischen und ähnliches, treffen uns dann da und du musst jeden Fisch nach dem Landen betäuben und mit einem Kiemschnitt oder kehlen und dann werden diese Fische werden dann natürlich hier wieder der Verwertung zugeführt und ich weiß, was so diese Tieraufzuchtstationen nehmen die gerne, Tierparks nehmen die gerne, also die holen die auch ab, wir rufen dann an und sagen so, wir haben 2 Truhen voll und dann kommen die und holen die, das ist für die natürlich super Nahrung, eiweißhaltig und ich weiß, wenn das ist ja, guck mal, wenn wir Angeln gemacht haben und du hast mal sagen, viel gefangen und du kannst sie nicht sinnvoll verwerten, dann wusste ich, was ich, als ich noch in Kiel gelebt habe, die haben wir denn da in so ein Gehege gebracht, was so für Wildschweine sind. Du, die stürzen sich auf die Brassen, als wenn du da hier.
Wildschweine?
Ja, die hauen das weg mit Kopf und Stiel, weißt du, das ist wahre Freude. Ne? Also die ernähren sich da gerne von. Also das ist richtig hochwertiges Futter, nicht?
Und die Störche haben ordentlich zugeschlagen. Ich weiß nicht, die hat sie aus der Kühltruhe genommen, dann mit warmem Wasser übergossen und es war wirklich, es war ein ganzer Eimer voll.
Ja, ja.
Also da wird ordentlich, und das jeden Tag 2-mal. Also der Bedarf.
Ja, ja, das ist ja cool. Und das ist wieder die Gefahr. Das werden ja wahrscheinlich dann kranke Vögel gewesen sein und so, die sich nicht mehr ernähren können. Und die verlernen ja die Ernährung.
Nee, das waren welche, die tatsächlich krank waren und nicht mehr.
Aufgepäppelt wurden.
Genau, ja.
Macht ja auch Sinn. Ich habe aber auch schon die ersten in freier Wildbahn bei uns gesehen, die auf den Wiesen stehen. Man freut sich ja jedes Jahr wieder, wenn du komischerweise die ersten Störche siehst. Und früher war ja in jedem Dorf, hatte ja ein Storchennest. Das ist ja heute nicht mehr der Fall, obwohl der Dorsch Storchbestand ist gesichert.
Nee, jetzt noch mal ganz kurz zu Storch. Ich war ja beim NABU und der hat mir gezeigt, wie die Storche mit Sender ausgestattet haben und wie sie die dann auf einer Karte am Rechner verfolgen können. Die sind tatsächlich in der Lage, die schleswig-holsteinischen Störche, die irgendwo in Afrika sind, auf 10 Meter genau den Standort zu bestimmen. Ja. Und dann sah man genau, dass der eine Storch dann immer auf so einer Müllkippe hin und her geflogen ist, um da irgendwie Essensreste zu picken. Das war sehr, sehr interessant.
Ja, also das ist ja alles erforscht und das macht dann ja auch Sinn. Aber wie gesagt, deswegen ist auch der Dorschenbestand, also wie gesagt, wir haben ja extra diese Storchendörfer hier, was so die davon leben und Storchenvater. Also es wird ja natürlich viel für die Natur gemacht, weißt du nicht. Mit den Fischen ist das ja ähnlich. Die versuchen ja auch immer mit Besatzmaßnahmen Fische zu markieren. Ich habe jetzt gelesen, die haben im Rheindelta, weißt du, haben sie Barsche markiert. Ne? Und dann werden die Angler aufgefordert, weißt du, die haben da so ein Fähnchen, wenn sie so einen Barsch fangen, das abzulesen und den Standort und ähnliches mitzugeben. Also da wird schon viel Geld investiert in diese ganze Forschung und in das Verhalten der Fische. Guck mal, der Dorschbestand, der ja praktisch auf Null runter ist, den versucht man ja auch, weißt du, zu lokalisieren und wie verhalten die sich? Kommt der leicht durch? Und
was hörst du denn da von der Ostsee? Du hast doch dein Ohr immer da.
Ja, es werden nach wie vor Dorsche gefangen, nicht? Also an markanten Stellen, weißt du, wo Riffs, Wracks, also weißt du, halten sich immer noch einige Dorsche auf und es gibt auch ein paar, was weißt du, die es nochmal versuchen, die angeln dann auf Plattfische, wenn sie einen Dorsche nebenbei fangen. Also es ist nicht so, dass sie komplett verschwunden sind. Ne? Und ich weiß, dass auch meine Kollegen beim Brandungsangeln, was wenn mal richtig strammer, auflandiger Wind ist und so, dass die als Beifang den einen oder anderen Dorsch auch nochmal haben. Mhm. Wir dürfen es nicht und guck mal, es ist ja legitim, du darfst ja bei uns im Nordostseekanal und in der Trave darfst du nach wie vor auf Dorsch angeln und das fahren auch viele hin und holen sich nochmal eine Mahlzeit Dorsch. Nicht? Also ich selbst habe lange keinen mehr gefangen, weil ich nicht mehr losgefahren bin. Aber du im Augenblick ist ja, Jochen, Heringssaison. Die Heringe sind
wann
da.
Wann geht's los?
Ja, genau. Jetzt.
Nicht? Ja, wann ziehen wir los?
Ja, hast du eine Lizenz?
Ja, ich kann mir doch einen Urlauberschein nochmal. Ist doch ein neues Jahr.
Nein, also ich habe gerade gestern einen Anruf gekriegt. Die Heringe sind da. Das Problem ist, die sind teilweise schon durchgezogen.
Nein.
Nur weil es gibt ja immer mehrere Schwärme, die da kommen. Aber die ersten sind schon durchgezogen, weißt du, weil das Wasser war zu kalt. Wenn das Wasser kalt ist, fressen die nicht. Also die müssen mindestens 4 Grad plus haben oder ähnliches, bevor die Nahrung aufnehmen. Nicht? Und wenn die jetzt, dann ziehen die unten tief durch Nordostseekanal und beißen nicht. Dann wird vielleicht einer mal gehakt, aber geangelt werden. Also ich, wie gesagt, der beste Indikator war ja immer mein Freund Frank Pjotter in Kappeln, aber der hat ja sein Angelgeschäft nicht mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt da.
Wo gehen wir denn hin? Ja, ich weiß noch, wir waren einmal zusammen, da hatte ich allerdings keine Angel. Hier an der Nordsee hier.
Ja, an der Nordsee. Ist also, das? Aber die Nordsee, da, komischerweise kommen die hier immer später bei uns. Mhm. Ne, ab da konnten wir ohne weiteres hin, ist ja nicht so weit zu fahren.
Später da, heißt?
Also Ende März, Anfang Ende April. März. Ende okay. März. Also, wenn die da sind, dann weiß ich sofort Bescheid. Also da, das geht ja immer mit Lauffeuer. Die Heringe sind da, was du nennst. Stehen ja auch teilweise mal 100 Mann da. Ne? Also das ist schon die Folge. Das ist auf den Stein und das ist ja bei uns an der Nordsee, die Dinger abzufangen, ist ja eine andere Art als an der Ostsee, nicht? Aber so wie die Schlei oder Flensburger Förde.
Worin unterscheidet sich das?
Bitte?
Worin unterscheidet sich das dann?
Du, erstmal ist das ja wesentlich flacher in der Nordsee, sind so viele Steine. Was wir angeln hier, mit einer Pose, also ein Auftriebskörper, weißt du, und da hängst du nur dein Vorfach dran und da unten hast du so ein
spezielles Blei.
Spezielles so Blei, das sich nicht in den Stein verhaken kann. Mhm. Nee, und also kein Heringsblei und ähnliches. Und dann hast du wie eine Pose, sitzt da auf deinen Stein, beobachtest die Pose und teilweise springen die Heringe dann, weil das relativ flach ist, aus dem Wasser. Nee? Mhm. Und die Pose, sage ich immer, ich nenne die Schaukelpose. Die ist überdimensioniert, die kannst du dir vorstellen wie ein Ball, die schwimmt dann auf den Wellen und durch die Wellenbewegung ist da Bewegung in meinem Vorfach und das reicht aus. Ne? Du brauchst da nicht so viel Bewegung machen, Hauptsache das sieht aus wie Plankton, weißt du, was die Fische dann Heringe fressen und die knacken dann da drauf. Ne? Aber wenn du gerne Heringe, Jochen.
Ja, gerne.
Pass auf, mein Kumpel rief mich gestern an, der hat so viel Heringe. Ne, der bringt mir Montag, die friert er jetzt allerdings ein. Ne, also beim nächsten Mal, Jochen, oder ich rufe dich an, dann kannst du Heringe holen, dann kriegst du die, dann kannst du dir die braten, räuchern oder was auch immer du damit willst. Ne?
Aber das ist erstmal super nett, aber natürlich will ich auch eigene
fahren. Ja, können wir. Also lass uns das im Holmersee vornehmen, das können wir nämlich spontan kurzfristig machen. Jochen, da sind wir in einer Viertelstunde sind wir da, nicht? Und dann das richtet sich da so ein bisschen nach Ebbe und Flut und dann machen wir das, ne?
Okay,
ja. Und dafür brauchst du auch keinen Urlauber Angelschein, weiß das gar nicht. Du brauchst eigentlich
nur. Ach so, weil das in der Nordsee ist, ne?
Da muss ich mich nochmal schlau machen. Du brauchst, glaube ich, nur die Fischereiabgabe für Schleswig-Holstein.
Umso besser.
Ja, ne? Denn das ist ja Außengewässer und da brauchst du eigentlich nur diese Fischereiabgabe, ne?
Ist ja eigentlich schon. Schon peinlich, dass ich immer noch nicht den. Okay, anderes Thema. Das heißt, jetzt, wo die Raubfischsaison vorbei ist, freust du dich auf die Heringe und gehst trotzdem raus auf Friedfisch?
Auf Friedfisch, ja. Also, jetzt mittlerweile fiedern wir ja, weißt du, also früher haben wir dann viel geschnippt mit der Kopfhute und alles, mache ich auch nach wie vor gerne, weißt du, im Augenblick haben wir was so richtig guten Brassenbestand und wir haben ja unsere osteuropäischen Landsleute mittlerweile, die gerne die verwerten, also auch nicht mal Brassen fangen und so, dann habe ich da immer dankbare Abnehmer für, ne? Die trocknen die zum Teil, also die haben ja ihre alten Gewohnheiten und die werden verwertet, was? Und wir haben jetzt neulich meine Bekannten waren los, also als ich in den Niederlanden war, habe ich von meinem Kumpel nur eine Nachricht gekriegt, die Brassen beißen wie verrückt, ne? Also du kannst jetzt im Überfluss, du kannst Rotaugen stippen, ähnliches, bloß eben die Raubfische haben schon Zeit, Hering ist da.
Schmecken die Brassen?
Die Brassen haben ja auch viele Gräten. Mhm. Ne? Also Heinz zum Beispiel räuchert gerne mal einen Brassen, ne? Schmeckt fantastisch. Ich kenne Fischer, die essen zu Weihnachten oder zu Silvester lieber einen Brassen als einen Karpfen, weil die sagen, der hat viel festeres Fleisch. Ne? Und diese richtig großen Brassen, die haben auch keine Gräten mehr, die haben Knochen. Ne? Also das ist richtiges starkes Gerippe, die kannst du ohne weiteres essen. Also der Brassen lässt sich vorzüglich auch, was so manche nehmen, das Fleisch dann, wenn sauer, und viele verwerten die als Fischfrikadellen. Ne?
Heinz hat mir übrigens letztens eine Nachricht geschickt. Schöne Grüße an Heinz Galling von Route raus, der Spaß beginnt. Der hat sich gemeldet und gesagt, weil er weiß ja, ich komme aus Düsseldorf und er scheint wohl in Düsseldorf gewesen zu sein und fragte mich dann speziell, was ich denn von diesem oder wo dieser Strand ist oder was ich davon halte. Also du merkst schon, ich bin schon angestiegen in der In der Gunst, wenn Heinz Galling mich schon nach dem Angelstrand fragt.
Wo, in Düsseldorf?
In Düsseldorf? Ja, im Rhein.
Ach so.
Ja, da hat er irgendwo gehört, dass da ein
Barben, ne?
Ja, genau, ein besonderer Strand gibt, wo man besondere Fische, ja. Und da fragt er mich jetzt.
Ach so, und hast du dich denn schlau gemacht oder wusstest du das?
Ich hatte keine Ahnung. Ich habe das nicht direkt so gesagt, sondern... Aber dich hat er nicht angerufen, ne?
Nee, du kennst mich auch nicht mehr aus. Also ich habe ja, also ich kann dieses Wort Barben auch schon gar nicht mehr hören. Heinz faselt immer was so von Fischarten, die wir noch nicht gefangen haben. Also, er sagt, im Horst hat noch nie eine Barbe gefangen. Ich habe auch, ich will gerne mal eine fangen, oder dass ich deswegen dann nach Düsseldorf fahren sollte oder sowas alles, würde ich gar nicht machen. Und er will immer gerne einen Beitrag machen mit Fischarten, die wir noch nicht gefangen haben. Und hat, glaube ich, auf der Messe, was so spricht er jeden Dritten an oder sowas alles, ob der eine gute Barbenregion hat und alles. Und ich kenne einige, weißt du, die da wohnen, die sich auskennen, aber das sind dann immer Hirngespinste, ob das her realistisch wird, weißt du, guck mal, wir drehen da dieses Jahr wieder 6 Folgen und wir haben eigentlich
die... Habt ihr schon eine gedreht?
Nee, wir konnten, ist ja schon Zeit. Ach, ja, ne? Also stimmt, wir wir konnten jetzt eben eine Plattfischnummer machen, aber das bringt auch nichts, weil die sind jetzt am Laichen und wenn die vom Laichen zurückkommen, sind die nichts. Und Friedfischnummer haben wir schon, aber wir drehen jetzt demnächst 3 Folgen. Weißt du, wir machen unter anderem eine Nummer mit der Kutternummer, mit dem Angelkutter raus, um da einen der letzten kommerziellen Angelkutter nochmal zu begleiten. Und
der Ostsee dann logischerweise.
Ne? Ja, und dann in der Stepenitz, das ist der Fluss des Jahres oben in Brandenburg, da machen wir eine Nummer und das ist ein Gewässer, in dem auch noch Salmoniden, Lachse, Meerforellen und ähnliches vorkommen. Also wir haben, und dann wollen wir auch im Ostfriesland was drehen, also wir haben da Themen genug, nicht? Die Zeit, Jochen, die Zeit. Guck mal, ich bereite mich jetzt gerade vor, ich fahre dann Ende des Monats nochmal nach Madagaskar, weißt du, um mich mit den Süßwasserfischen anzulegen, weißt du, ich soll da nochmal so ein GT, also Giant Trawally, einer der kampfstärksten Fische, da versuchen auf die Schuppen zu legen. Bin ich mal gespannt, wie das wird, weißt du, da haben wir natürlich Spezialgerät. Ich habe da jetzt gerade eine brandneue Saltiga, eine Rolle von Diver gekriegt, die soll jetzt nochmal verstärkt sein, das beste Bremssystem der Welt haben und alles. Also mit diesen Fischen, die sagen ja, man soll vorher Handeltraining machen und ähnliches, was oder wird mit Power gefischt. Viel Spaß. Da bin ich mal gespannt. Du, ich fahre dahin.
Brauchst du noch jemanden, der dich festhält?
Nee, wenn das so weit ist, Jochen, dann verzichte ich drauf. Nee, so ist also genug zu tun.
Aber was ist das für ein Fisch? Erklär mal bitte kurz.
Also das ist also ein Kampf, also diese ganzen Warmwasserfische, natürlich sind ja wesentlich kampfstärker als unsere Salzwasserfische, nicht? Und da gibt's eben diesen GT, das ist ein Traumfisch für alle, ein bulliger Fisch, weißt du, der Wahnsinnskräfte entwickelt und da brauchst du besonderes Gerät für, also du brauchst schon Routen, die sind praktisch wie Wasserstark, wie eine Rohrleitung, weißt du, große stabile Rollen, weil die richtige Fluchten machen, weißt du, und du musst die Bremse eben so einstellen, dass die Schnur noch hält, aber der Fisch ziehen kann, den musst du ja müde drillen, nicht? Und da musst du natürlich besonderes Bremspaket haben, dass die sich heiß laufen. Und wenn der dir da 100 Meter Schnur von der fast geschlossenen Bremse reißt, ne, dann müssen diese Bremsbeläge, die müssen schon spezial hergestellt werden und da hat eben Diver, weißt du, mit der Saltiga extra eine Rolle, die für diese Fischerei gebaut ist, weißt du, und die das aushalten
wahrscheinlich
wollen.
Wahrscheinlich ist, ne? Die Rolle allein doch schon Kilo schwer, oder?
Na, durch die Materialien, früher war es so, nicht? Die Materialien werden immer leichter, ne? Also ist schon so, dass du das Gerät schön handeln kannst. Ich habe sie hinten liegen, ich kann sie dir nachher mal zeigen. Ja. Ist ein reines Schmuckstück, Jochen, ne? Ist auch preislich, ich weiß gar nicht, wo die liegen, aber die werden wohl so zwischen 600 und 1000 Euro kosten, wow. Solche Rolle, nicht? Aber es ist eben japanische.
Aber nur für solche
Es gibt auch kleinere Modelle, was es gibt ja für alles, aber die sind extra, das ist so diese Salzwasser Edition, nennt sich das, was so die extra speziell gebaut ist, um sich mit solchen Fischen anzulegen. Die könntest du mit einem relativ einfachen Gerät konntest du das nicht schaffen. Ne?
Aber wer angelt auf solche Fische? Ich meine, ist das so ein Männlichkeitsding oder ist das, geht es ja dann nicht mehr ums Verwerten, da geht es ja wirklich um Foto machen,
ja,
oder?
Ja, klar, das ist ähnlich wie ein Jäger, der nach Afrika fährt, um da einen Nil fährt oder einen Elefanten oder was umzulegen und mittlerweile ist das was komisch.
Aber das ist ja schon... gut.
Ja, wie gesagt, mit dem Fisch ist das ähnlich. Also bloß, du kannst sie ja wieder zurücksetzen. Das ist ja der Vorteil, wenn du die nicht verwerten kannst.
Also die kommen wieder zurück.
Die kommen dann wieder zurück. Also, du nimmst auch mal einen zum Essen, ist ja klar. Weißt du, aber diese großen Fische, das ist immer eine besondere Herausforderung, sich mit sowas anzulegen, also zu drillen. Das ist wie ähnlich Thunfische und alles. Guck mal, Hemingway und die Seelfische und die ganze Geschichte. Das ist ja eigentlich ein reines Männergehabe gewesen. Mittlerweile gibt es auch Frauen. Das sind eben, wir sind ja heute in der Lage, uns sowas leisten zu können. Jochen, werden, guck mal, als normal sterblicher Mensch früher nach Afrika zu fliegen, nach Madagaskar, da eine Woche zu angeln, das ist ja auch kein Pappenstiel, ne? Du musst da Boot, Unterkunft und, weißt du. Aber für viele ist das noch eine besondere Herausforderung. Guck mal, du fährst vielleicht nach, in Urlaub in die, weiß ich, Malediven oder weiß ich wohin, weißt du, und genießt da das gute Wetter, und die verbinden das dann eben mit ihrem Hobby, um da mal einen Fisch zu fangen, den sie noch nicht gefangen haben, und sich mal mit dem zu messen. Ne? Du weißt ja, meine Einstellung ist da ja eine andere. Ich habe auf meinem Handy nicht ein Fischfoto. Also ich posiere natürlich wenn ich ein Video mache für eine Angelfirma oder ähnliches, das wird natürlich die Filme und für die Angelzeitschrift oder so alles. Aber ich selber habe nicht eins. Also du hängst hier, du siehst nirgendwo von mir ein Foto mit dem Fisch oder ähnliches. Also für mich ist das Angeln wichtig, weißt du, die Herausforderung und eben ein neues Land. Andere.
Warst du da schon mal in Madagaskar?
Nein, war ich noch nicht, ne. Aber ich war natürlich schon in Mexiko und Panama und so, diese Angelei ähnelt sich ja da, weißt du, guck mal. Und viele haben eben so eine To-Do-Liste, die möchten gerne nochmal einen Rooster fangen, die möchten nochmal einen Thunfisch fangen, die möchten einen Seelfisch fangen, ne? Und darauf, da gibt es eben extra einen Markt für, guck mal, das gibt zum Beispiel Treffel to Two, weißt du, das ist extra eine Firma, die bietet nur so Warmwasserreviere an. Die sind jetzt gerade irgendwo in Südamerika, weißt du, fischen da in den großen Flüssen und das brummt, die sind immer ausgebucht. Ne? Das sind natürlich immer so begleitete Angeltouren, wo dann ein Guide dabei ist, und das ist alles top organisiert. Also da in Madagaskar, die Lodge soll so 5 Sterne mit Swimmingpool und allem Pipapo.
Also, ich habe bei YouTube ein paar Videos gesehen, so Hochseefischen. Das ist ja auch ultra gefährlich. Also da musst du ja auch wirklich aufpassen, wenn du da Mist baust an Deck, dann kannst du ganz schnell gefährlich sein, wenn du die Angel irgendwie.
Ja, ja.
Und wenn da einer beißt und du hast das nicht unter Kontrolle und.
Naja, guck mal, es gibt da ja zwei Arten. Es gibt ja einmal dieses Trolling, weißt du, wo die dann die Routen ausbringen. Also du mal, und da sind drei Angler an Bord, dann wird gelost. Du bist der Erste, der drillst, du der Zweite, du der Dritte, oder du nimmst die Route. Weißt du, die hast du aber nicht in der Hand. Aber hier, wo ich jetzt nach Madagaskar fahre, das ist klassisches Angeln. Du wirfst den Köder selber raus, du wirfst den Fisch an, du musst ihn drillen. Also du sitzt auch nicht im Kampfstuhl, bist dich angeschnallt und alles. Also das ist nicht dieses Begegnungsangeln. Das ist also anglerisch schon eine Herausforderung. Ne? Und du glaubst mir, weißt du, wenn du da an Bord stehst, weißt du, und dein Nachbar, der hat da schon drei Fische im Drill gehabt und du hast doch keinen Biss, dann kommst du ins Grübel. Du wirst ja auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Wenn wir jetzt zum Heringsangeln fangen, wirst du einen Hering fangen, und wenn ich dann nach Panama fange und wir angeln auf GT oder ähnliches, dann möchte ich natürlich auch so einen fangen. Nicht? Also,
wie groß werden die?
Also gewaltig, weißt du, ich weiß jetzt nicht die genauen Dimensionen, aber es ist so, dass.
Aber über Meter.
Über Meter, und die, also das ist eben was, die geben nicht auf. Die kämpfen bis zum letzten Atemzug, ne? Die legen da Fluchten hin, und du siehst, die springen an der Wasseroberfläche, und diese Fische werden zum Teil auch an der Oberfläche gefangen. Das ist ja das Spektakuläre. Du hast so sogenannte Popper, die musst du dir vorstellen, das sind große Köder, die vorne ein stumpfes Maul haben. Und die musst du dann ähnlich, weißt du, wie mit der Peitsche immer schlagen, und dann blub, weißt du, dass das Wasser, dass das einen kranken Fisch an der Oberfläche imitiert. Und dann schießt der von unten da drauf, schnappt sich diesen Köder, und dann geht der Tanz los, ne?
Ich wünsche dir viel Spaß.
Ja, kann ich gebrauchen, hauptsächlich halt das körperlich durch.
Wann geht's das los?
Jetzt, letzte Märzwoche.
Ach, im März schon?
Ja.
Also erst gehst du da nach Madagaskar, und dann gehen wir Heringangeln.
Ja.
Von groß zu klein. Also. Okay, vielen Dank für die schöne Folge, und bis zum nächsten Mal. Danke, Horst.
Alles klar, Jochen, bis dann.